Deutschlandfunk Kultur.
Er ist 12, als er seine ersten Lieder schreibt. Mit 17 wird er von italienischen Besatzungstruppen zum ersten Mal gefoltert. Mit 24 verschleppt man ihn in den Wirren des Bürgerkrieges auf die berüchtigte Gefangeneninsel Mykonissos. Erneut schwerste Folterungen. Mikis Theodorakis überlebt, vor allem, wie er später bekennt, dank der Kraft, die er aus der Musik schöpft. Seine Freiheitslieder, seine Vertonungen der Gedichte von Yannis Ritsos, vor allem dessen Epitaphios, machen ihn berühmt. Im Pariser Exil gehört er zur Kompositionsklasse Olivier Messiaens, doch nicht die Avantgarde. Theodorakis sucht seinen eigenen Weg. So gewinnt er die Herzen, insbesondere der Griechen. Einer der ersten Erlasse der Militärdiktatur ab 1967 ist das Verbot der Musik und Lieder des Komponisten Mikis Theodorakis. Umsonst. Der Geächtete kämpft weiter. Seine politischen Ansichten und Positionen wechseln, doch was bleibt, ist sein tiefer Humanismus, auch wenn sich in seinen späten Jahren mehr und mehr die Skepsis hineinmischt. Schreib, damit der Tag anbricht. Ein Feature über den Menschen, Bürger und Komponisten Mikis Theodorakis von Georg Beck.
Teach me to dance. Will you?
Dance? Did you say dance? Come on, my boy.
Eigentlich ist es so, dass ihm sein Vorname Mikis nicht besonders gefiel. Schuld daran, an der Namensgebung war ein Verwandter, ein Onkel Andonis. In Bewunderung für die Verheißungen der amerikanischen Moderne hatte dieser die Theodorakis-Familie eines schönen Tages mit einer Idee bekannt gemacht.
Onkel Andonis hatte eine Stelle im Konsulat von Alexandrien in Ägypten erhalten. Als er 1929 nach einem Jahr zurückkehrte, sagte er allererstes, dass man mich nicht mehr Michalis oder Michalakis rufen sollte, denn dieser Name klinge sehr grob, bäuerisch und plebejisch. Es wäre besser, mir einen zivilisierten Namen zu geben, einen europäischen. Er schlug Mikis vor. Waren nicht in den USA die Mickey-Mäuse so stark im Kommen? So blieb dieser Name an mir haften. Unabhängig davon, was ich auch später, als ich größer war, dagegen tat. Um wie vieles schöner klingt Michail, und dabei bin ich mit dem Erzengel Michail unter dem Kopfkissen aufgewachsen.
Weswegen auch die Autobiografie des Michalis alias Mikis Theodorakis diesen auf den ersten Blick etwas seltsamen Titel trägt, »Die Wege des Erzengels«, Edition Fee, Echternach, 1987, mit der Onkel-Andonis-Geschichte in Band 1.
Wer sich vertieft in insgesamt 3 ebenso wunderbar wie teilweise auch wunderlich erzählte Erzengelbände, wer eintaucht in das Leben dieses europäischen, in seiner Heimat Griechenland zur Gewissensinstitution gewordenen Künstlers, der die Gewaltsamkeit des 20. Jahrhunderts mehr als einmal am eigenen Leib erfahren hat?
Im Verlauf der Okkupation 1940 bis 1944 erst durch italienische und bulgarische, dann durch deutsche Aggressoren, im Bürgerkrieg 1945 bis 1949, während der Militärdiktatur 1967 bis 1974.
Wer es sich anschaut, dieses an Farben wie an Existenzkrisen überreiche Komponistenleben, der wird früher oder später zum Schluss kommen müssen, dass Mikis, / Michalis, ganz offensichtlich einen Pakt geschlossen haben muss mit seinem Schutzengel. Wie sonst sollte er jetzt seinen 90. Geburtstag begehen?
Als ich später einmal erkrankte, erfuhr ich die Geschichte der wundertätigen Ikone mit dem Erzengel Michail. Man fand sie, erzählt man sich, in den Jahren der türkischen Herrschaft im Hafen von Chios. Ein Wunder. Gott wusste sie zu schützen und segnet auch denjenigen, der sie findet und rettet. Wenn ich Fieber hatte, zwangen sie mich, die Ikone zu küssen, die immer unter meinem Kopfkissen liegen musste. Seitdem rettet mich bei jeder Krankheit weder der Arzt noch die Medikamente, sondern der Erzengel Michail mit seinen goldenen Flügeln und dem melancholischen Blick. Tante Maria blieb bis ins hohe Alter bei uns, ebenso Großmutter Stamatia mit dem Erzengel Michail und den anderen, auch wundertätigen Ikonen. Aber um mich kümmerte sich ausschließlich mein Namensvetter, bis zum heutigen Tag, wo er neben dem Kamin meines Hauses steht. Die andere Neuigkeit, die uns Onkel Andonis aus Ägypten mitbrachte, war ein Grammophon, ein erstaunliches Grammophon, das man mit der Hand aufziehen konnte und dessen Lautsprecher im Gerät eingebaut war. Das Ganze aus Holz, bezogen mit dünnem grauen Leder. Zum Grammophon gehörten 3 Alben, 2 kleine mit gewöhnlichen und ein großes mit Riesenschallplatten, alle natürlich für 78 Umdrehungen. Die Schallplatten waren schwer, dick und zerbrachen schnell. In der Mitte das rote Etikett mit dem Hündchen, das die Musik hört, die aus dem Megafon kommt, His Master's Voice. Es gab auch Schallplatten mit grünem und blauem Etikett. Alles ein wahrer Zauber. Die Nadeln mussten oft ausgewechselt werden, weil sich sonst der Klang veränderte. Das war schlimm, wenn die Nadeln zu kratzen anfingen und dann das Orchester und die Stimmen krächzten. Als wir den Donauwalzer auflegten und die Violinen mit ihren magischen Flügeln die Luft überschwemmten, griff mein Vater Mutter um die Taille und begann sich mit ihr auf der Terrasse der Villa herumzudrehen. Schnell wurde ich der alleinige Vorführer des diabolischen Instruments. Ich putzte ständig die Schallplatten, zog das Gerät auf, legte vorsichtig die Nadel auf die erste Rille, damit sie nicht kratzte, und los ging's. Die Paare vor mir gehorchten willig den Rhythmen. Besonders wenn es sich um Foxtrott und Charleston handelte, kam es zu Exzessen. Sie sprangen, schwenkten mit den Füßen, schrien alles zusammen. Ein Volksfest. Thank you.
Aufnahmeposition. Ein Tape, ein Mikro, nichts Besonderes. Ein Mitschnitt, wie man ihn so macht, für sich, privat. Weswegen es auch nichts macht, wenn das Instrument mit leichter Verstimmung daherkommt, wenn da und dort ein falscher Ton im Spiel und das Klangbild ein wenig aus der Balance ist.
Andererseits, man horcht auf. Was ist es, das uns an diesem Ton interessiert, fasziniert?
Was im Prinzip schon die Frage der Hohen Prüfungskommission am Athener Konservatorium gewesen ist. Verblüfft, wie sie war wegen des Auftritts dieses ebenso hochmotivierten wie hochgewachsenen Griechen, der mit 12 angefangen hatte, seine ersten schwärmerischen Lieder zu schreiben. Im Übrigen eine der heitersten Theodorakis-Anekdoten. Jungstudent bewirkt Beratungsbedarf in Professorenrunde.
Mit den theoretischen Fragen hatte ich keine Probleme. Das Problem begann beim Prima Vista, also beim Singen vom Blatt, ohne vorher die Musik zu kennen. Ikonomidis?
Philoktides Ikonomidis, Dirigent, Musikpädagoge, Direktor des Athener Konservatoriums, Generalmusikdirektor des staatlichen Orchesters, Theodorakis Protégé.
Ikonomidis sagte zu Sklavos, Jorgos, bringe bitte eine schwierige Prima Vista. Ich schaute mir die Partitur an. Du hast Zeit, sagten sie mir. Man muss es probieren. Palandios spielte nur die erste Note an, um den Ton zu geben, und verschränkte dann seine Arme. Ich begann nach meinem System zu singen, das eine Variante des Byzantinischen war. Ich änderte beim Singen ständig die Tonhöhe der Noten. Wenn auf dem Notenblatt A notiert war, sang ich in G-Dur ein E, in D-Dur ein H, in E-Dur ein Cis und so weiter. Da rief jemand, was singst du uns denn da für Noten vor? Aber es klingt doch richtig. Ja, richtig klingt es seltsam, aber warum machst du das? Ich versuchte ihnen zu erklären, dass ich allein die Tonleitern entdeckt hatte und darum Leitern höre. Jemand sagte, sehr interessant, ein anderer, unmöglich. Sie tauten auf. Sie erhoben sich und begannen alle durcheinander, mich auszufragen. Dann musste ich vor dem Raum warten. Nach einer Weile riefen sie mich wieder herein und gaben bekannt, dass ich für das 5. Studienjahr in Theorie und gleichzeitig in die Spezialklasse für Harmonie zugelassen war. Ikonomidis war glücklich. Wir haben einstimmig beschlossen, dir ein Stipendium zu geben. Ich bedankte mich tief bewegt und ging hinaus.
Starker Eigensinn, starke musikalische Natur und, nicht zuletzt, eine nicht weniger starke Vision von der Kunst. Er gibt zusammengenommen eine Mixtur, die das Publikum von Anfang an zwischen sehr interessant und unmöglich schwanken lässt. In jedem Fall aber auch dazu führt, dass mit demselben Mikis Theodorakis der Status des Komponisten in Griechenland ganz neu definiert wird.
Weswegen es im Prinzip zwei Zeitrechnungen gibt. Eine Phase vor, die andere mit und, man darf sagen, nach der Erscheinung Theodorakis.
Mikis, Michalis, Theodorakis aus Chios, mit Wurzeln in Kreta, ausgestattet mit einer Stimme mit Gift der kretischen Natur, die diesen fragilen, immer etwas heiseren Tonfall hat. Zugleich aber doch eine Präsenz, eine Nähe, die, so spürt man, aus eigentümlicher Ferne kommt.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Von vielen seiner Lieder hat Mikis Theodorakis ab Ende der 70er bis in die frühen 80er Jahre Privataufnahmen angefertigt. Aufnahmeort? Das Sommerhaus der Familie in Vrachati auf den Peloponnes. Die Absicht?
Seinen Sängerinnen und Sängern Stil und Charakter dieser Lieder vor Augen und Ohren zu stellen. Nach dem Motto, ich denke mir das so. Hier machst du einen Akzent, so gehen die Bögen, so die Dynamik. Du verstehst den Gestus, ja?
Isuna Parapono. Du warst betrübt. Worte von Lefteris Papadopoulos, Jahrgang 1935, einer der zahlreichen Poeten des neuen Griechenlands, die den Weg des Mikis Theodorakis erst gekreuzt, dann begleitet haben.
Die Verbindung zwischen dem Dichter und seinem Volk, etwas, was es in dieser Art wohl nur in Griechenland gibt, hat eine wesentliche Rolle gespielt in der Geschichte unseres Landes. Bis vor kurzer Zeit waren wir ein Volk nur von Bauern. Es waren die Bauern, die unsere Gedichte geschrieben haben, oftmals sehr elliptisch, manchmal surrealistisch und immer mit fantastischen Bildern und großem sprachlichem Reichtum. Um 1800 zum Beispiel ist das Zeichen zum Unabhängigkeitskrieg von einem Dichter gegeben worden, Rias Ferreos. Und es ist kein Zufall, dass immer in den Zeiten faschistischer Herrschaft Musik und Dichtung verboten waren. Denn in Griechenland sind Musik und Dichtung immer schon subversiv gewesen.
Diese Bäume ertragen nicht weniger Himmel. Diese Steine ertragen keine fremden Schritte. Diese Menschen ertragen nur die Sonne. Diese Herzen ertragen nur das Recht. Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen, verschließt in sich ihre brennenden Steine, verschließt im Licht ihre verwaisten Olivenbäume, ihre Weinberge. Sie presst die Zähne zusammen. Es gibt kein Wasser, nur Licht. Der Weg verliert sich im Licht, und der Schatten der Mauer ist aus Eisen. Maultier und Felsen, sie keuchen. Es gibt kein Wasser. Alle dürsten, schon seit Jahren. Alle kauen ein Stück Himmel auf ihrer Bitterkeit. Ihre Augen sind rot vom Wachsein. Zwischen den Brauen eine tiefe Falte, wie eine Zypresse zwischen zwei Bergen im Sonnenuntergang.
Romiosini, Griechentum, von Yannis Ritsos. Die Theodorakis-Musik dazu entsteht im Januar 1966 nach einer, auch für den Komponisten, obwohl versehen mit dem Status eines Abgeordneten, blutig verlaufenden Demonstration. Worum es ging, so Theodorakis, war dabei weniger wichtig als das, worum es bald gehen sollte.
Ich wurde auf die Straße in den Schlamm gestoßen und die Polizei begann, mich mit ihren Schlagstöcken zu traktieren. Schließlich rettete mich ein Kamerad, der immer als Beschützer bei mir war. Mein Freund brachte mich nach Hause. Ich war blutverschmiert und wollte so nicht in die Küche gehen, wo meine Familie aß. Deshalb ging ich in mein Arbeitszimmer, um mich etwas zurechtzumachen, bevor ich zu Tisch gehen würde. Und wie ich da neben dem Klavier stand, entdeckte ich die Abschrift von Ritsos Texten. Ich las: diese Bäume ertragen nicht weniger Himmel. Sie trafen genau das, was ich in diesem Moment ausdrücken wollte. Und nicht wegen der konkreten Begebenheit jenes Tages, sondern wegen der Wolken, die uns bald erwarten sollten. Griechentum ist ein Werk, das nicht über die Vergangenheit berichtet, sondern für die Zukunft geschrieben wurde, für das, was kommen würde. Und ich erinnere mich, gänzlich spontan setzte ich mich ans Klavier und begann, die Musik zu schreiben. Ein Lied nach dem anderen. Es war, als würde ich die Musik aus den Versen herauslesen. Mein Sohn rief ins Zimmer, »Vater, wir essen!« Ich antwortete, »Gleich, ich komme.« Und so, zwischen den Rufen der Kinder und auch denen meiner Frau, ich solle doch endlich essen kommen, komponierte ich binnen einer halben Stunde Griechentum. Ein Werk, das die Menschen anfänglich überraschte. Aber als die Junta kam, begriffen sie, warum Griechentum komponiert worden war.
Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα παιδιά του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσιος της μάντρας είναι πεσίμα. Κι ο ίσιος της μάντρας είναι πεσίμα.
Ρώμιο Σίνι, Griechentum. Nach einem Gedicht von Theodorakis Freund Yannis Ritsos, einem der bedeutendsten Poeten des neuen Griechenland, das, in vielem arm und rückständig, an dieser Art Stimmen nun allerdings schon immer reich gewesen ist. Eine wahrscheinlich immer noch unvollständige Liste ginge so.
Mandes Anagnostakis, Odysseas Elytes, Manos Elesperiou, Dionysis Karatsas, Michales Katsaros, Kostas Kariotakis, Yorgos Kouligis, Tassos Livatidis, Lefteris Papadopoulos, Yorgos Sepheris, Angelos Sikelianos, Dionysios Solomos und eben Yannis Ritsos. Mit jedem von ihnen ist Theodorakis dieses spezielle Bündnis eingegangen, das Prinzip
Musik im Bündnis mit Poesie.
Die ältesten unserer Lieder stammen aus der Zeit des Byzantinischen Reiches. Sie wurden mündlich überliefert. Mein Großvater zum Beispiel kannte Tausende von Liedern auswendig. 400 Jahre lang haben die Türken versucht, uns diese Lieder zu nehmen. Sie wollten uns zwingen, unsere Sprache zu vergessen. Ohne Erfolg. Neben unserer Religion ist unsere Sprache das einzige Mittel unseres Widerstandes gewesen. Nur so konnten wir unsere Tradition, unsere Identität verteidigen. In unseren Kirchen haben wir uns versammelt, wenn wir miteinander reden wollten. Dort fanden unsere Taufen, unsere Hochzeiten, unsere Beerdigungen statt. Dorthin gingen die Bauern und Arbeiter gut angezogen. Unser ganzes soziales Leben spielte sich dort ab. In der Kirche erhielten wir auch unsere erste musikalische Ausbildung. Ohne uns darüber klar zu sein, lernten wir von Kind an diese wunderbare Musik, die es nirgendwo sonst in Europa gibt. Thank you.
Musik im Bündnis mit Poesie, Poesie im Bündnis mit Musik. Eine Verbindung, die Theodorakis, ob nun im sakralen oder im nicht-sakralen Raum, stets so angelegt hat, dass sie sich wie von selbst auf die Lippen des Publikums legt. Und sei es in den hintersten Winkeln des Landes.
Es war Winter, das Lokal brechend voll. Die Leute drängten sich um einen kleinen Kanonenofen.
Ein Caffenion, ein Kaffeehaus auf der Insel Kreta, Winter 1988.
Nicht nur Männer hockten auf ihren alten, krummen, aus Zypresse gedrechselten Stühlen um das Feuer. Es waren, selten genug in kretischen Dörfern, auch Frauen da.
Hans-Georg Herrmann, Theodorakis-Biograf, Der Rhythmus der Freiheit, Eulenspiegel Verlag, Berlin 2008.
Eine fröhliche Gesellschaft mit hitzegeröteten Gesichtern. Die Leute tratschten und lachten, hoben ihre Gläser und tranken sherryfarbenen Wein, bis der Wirt den Radioapparat anstellte und nach Musik suchte.
Ένας μάγκας στα σαλόνια. Er fand eine Sendung über Theodorakis Vertonung des Axion Esti. Es erklang das Lied Enna to Chelidoni. Nur eine Schwalbe.
Meni parakalo to trito? Ne parakalo to trito?
Ne?
Du!
Die Worte hier von Odysseas Elytis, dem nach Yorgos Seferis zweiten Literaturnobelpreisträger aus Griechenland.
Die Leute hörten auf zu reden. Einer der jüngeren Männer begann, die Melodie aus dem Radio mitzusingen. Die anderen folgten. Das ganze Kaffeehaus, auch der alte Wirt mit seiner krächzenden Stimme, sang schließlich laut das Lied von der Schwalbe, von der Pflicht und von der Hoffnung. Sie kannten nicht nur die Melodie, sie kannten auch den Text.
Eine spezifische, in Griechenland keineswegs singuläre Erfahrung. Nicht, dass ein Kneipenpublikum, wo immer es sich auf der Welt zusammenfindet, gemeinsame Lieder hat, das gibt es überall. Nur eben doch nicht so, dass es auskomponierte Poesie ist, die da an einem Allerweltsort im Handumdrehen zum Besitz einer solchen Caffenion-Community wird. Eine Erfahrung, die man so wohl nur in Griechenland machen kann und die auf einen Namen hört.
Theodorakis holte die Dichtung aus den dunklen Bibliotheken heraus an die frische Luft und stellte sie auf den Tisch der einfachen Leute, neben das Glas und das Brot. Yannis Ritsos.
Von wem also reden wir, wenn wir von Theodorakis reden? Ginge es nach der Magie dieser Musik, wäre die Sache klar. Natürlich reden wir vom Komponisten Theodorakis, und zwar von jenem, wie ihn die ganze Welt kennt, nicht allein die griechische.
Nicht, dass Theodorakis als Filmkomponist anfängt, aber als Filmkomponist hat er doch die allergrößte Außenwirkung, wenn er, vor allem in jüngeren Jahren, immer wieder beauftragt wird, Klanggewänder nach Maß anzufertigen.
Unter anderem für Konstantin Costa-Gavras Z., für Sidney Lumet Serpico oder für Michalis Kakoyanis Alexis Sorbas.
Was speziell das zuletzt genannte Klanggewand angeht, niemand, der ihn nicht kennt. Den am kretischen Strand von Anthony Quinn so hinreißend hingelegten Sirtaki, der bei Lichte besehen gar keiner ist, sondern ein sehr artifizieller Theodorakis-Cocktail, der den urwüchsigen Volkston im Prinzip simuliert, wie diese ganze Geschichte ja nun eben auch Frucht eines literarischen Genies ist, des von Nikos Kazantzakis.
Komm, Sorbas, rief ich, lehre mich tanzen.
Teach me to dance.
Begeistert sprang er auf, sein Gesicht strahlte. Wir stürzten uns in den Tanz.
Dance!
Sorbas verbesserte, ernst, geduldig, zärtlich, meine Fehler.
Dance!
Ich fasste Mut. Mein Herz ließ sich wie ein Vogel los. Bravo, du bist ein Daus, rief er.
Come on, my boy.
Und klatschte in die Hände, um den Takt zu markieren. Zum Teufel mit Kapital und Zinsen, zum Teufel mit Kohlengruben, Arbeitern und Klöstern. Was haben wir uns jetzt zu erzählen, wo auch du meine Sprache lernst und tanzt?
Let's go!
Alexis Sorbas, Sorbas the Greek. Die Musik zu Michalis Kakoyanis Verfilmung von Gazantzakis Romanerfolg. Unmöglich, nicht daran zu denken, wenn man an Theodorakis denkt.
Was stimmt, was andererseits aber ungefähr dasselbe ist, als würde man von Beethoven sagen, ja klar, das ist doch der Komponist dieses Erfolgsstücks für Elise.
Noch einmal, von wem also reden wir, wenn wir von Theodorakis reden?
Fest steht, vom Komponisten einiger an die tausend gehenden Lieder auf Gedichte so ziemlich aller griechischen Dichter alter und neuer Zeit. Zugleich aber, man muss es sich immer wieder klar machen, begegnet uns im selben Theodorakis der Komponist eines ansehnlichen, klassischen Werkes, geschrieben in der Tradition europäischer Kunstmusik. Einiges, das da zu Buche steht?
Mehrere Sinfonien, eine Handvoll Opern und Oratorien, Kammermusik.
Thank you.
Die deutsche Musik hat die bedeutendste Rolle für mich als Komponisten gespielt. Das Konservatorium Athens, wo ich studierte, lehrten verschiedene Komponisten, die fast alle in Deutschland gelernt hatten. Einer der bedeutendsten dieser Lehrer, die dort unterrichtet haben, war Dimitris Mitropoulos, der ja in Berlin studiert hatte. Und so bin ich aufgewachsen mit dem Wissen und mit der Achtung vor der Musik der deutschen Komponisten. Und ich muss auch sagen, dass ich auch von der Mentalität her hinneige zu dieser gut gebauten deutschen Musikkultur. Also Beethoven, Brahms zum Beispiel. Und darum bin ich auch nach Paris zum Zusatzstudium in den 50er Jahren gegangen, um diesen deutschen Einfluss auf mich etwas auszuwiegen mit dem Französischen. Ich habe auch als Sänger im Athener Chor mitgewirkt. Wo wir während der deutschen Besatzungszeit die klassischen Werke aufgeführt haben, 42, 43, 44, also Bach, Mozart, Beethoven, Händel.
Eine schizophrene Situation. Krieg und Besatzungsregime einerseits, Widerstand gegen die Besatzung und Festhalten an der Kunst andererseits. 1942 veröffentlicht Theodorakis unter dem Pseudonym Dino Mais den Gedichtband Siao. Dann das Jahr 1943. Er wird verhaftet und zum ersten Mal gefoltert. 1944 ein zweites Mal. Bei welcher Gelegenheit ihn die Folterknechte in gewisser Weise verschonen, weil sie die typische Charaktermischung aus Brutalität und Sentimentalität beeindruckt sind von seiner Berufsangabe im Pass, Komponist.
Andere hingegen hatten weniger Glück.
Nikos sagte kein Sterbenswörtchen. So etwas erlebte ich nie wieder in meinem Leben. Als hätte man ihm den Mund zugeklebt. Als sie ihn zu foltern begannen, versuchte er sogar, sein Stöhnen zu unterdrücken. »Kennst du den Langen da? Ihr habt euch angesehen. Warum hast du ihm zugelächelt? Wo druckt er die Flugblätter? Wem gibst du sie? Wer war der andere, der uns entwischt ist? Sag uns, wer ist der Lange? Sieh ihn dir gut an.« Da drehte der SS-Mann meinen Kopf ihnen zu, wo ich im Halbdämmer den zerschundenen Körper von Nikos erkannte. Dann, scheint es, nahmen sie sich seine Genitalien vor, weil der Grieche lachte und Schweinereien sagte. Nikos konnte nicht mehr an sich halten und schrie wie ein Schwein, das man schlachtet. Da drehte ich unwillkürlich meinen Kopf zum ersten Mal um, worauf mir der SS-Mann einen so starken Schlag in den Nacken versetzte, dass mein Gesicht gegen die Wand schlug und bald von Blut überströmt war.
»Wer wird kommen, dich zu benetzen mit Weihwasser, wenn du stirbst? Sie werden dich begraben ohne Schmerz, begraben ohne Lied. Und du wirst zur Blüte und öffnest die Blätter an einem Grab. Sie sensen dich nieder. Und wenn du ein Lied verlangst als Lager, irgendein Herz, sie lassen dir nichts.«
Natürlich liegt die Frage nahe, inwiefern die deutsche Besatzung, die Gräueltaten der SS in Griechenland, das Bild verändert hat, das sich Theodorakis, der Liebhaber der deutschen Musik, gemacht hat.
Στην Ελλάδα, στην επίδραση
της γερμανικής μουσικής.
Έπρεπε να παίξει αρνητικό ρόλο.
Man müsste denken, dass sie eine negative Rolle spielen müssen, dieser Fakt.
Αλλά δεν έπαιξε.
Aber dieser Fakt hat keine negative Rolle gespielt.
Ξεχωρίζαμε ακριβώς τη Γερμανία του Goethe.
Wir haben ganz klar unterschieden zwischen dem Deutschland Goethes und Beethovens vom Deutschland der Gestapo. Das war für uns klar.
Eine Schizophrenie, in die sich Theodorakis in seinen Lebenserinnerungen geradezu verbohrt, bis an die Grenze der Schmerztoleranz.
Ausweis, befahl mir der Dolmetscher. Ich holte den roten deutschen Ausweis heraus, den alle Griechen hatten. Der Offizier fragte mit lauter Stimme, Komponist? Diese Berufsbezeichnung hatte ich kurz vorher aus Übermut hineingeschrieben, wie um mir Mut zu machen, es zu werden. Und ich antwortete auf Deutsch, ja, Komponist. Piano, fragte er und tat so, als würde er Klavier spielen. Ja. Die Henker veränderten sich mit einem Schlag. Ich war groß, blond damals, ich besaß alle Merkmale der arischen Rasse, positive Zeichen. Aber darüber hinaus Komponist und Pianist, das änderte alles. Gut, gut. Was hast du an der Kurve gemacht? Ich habe auf mein Mädchen gewartet. Gut, gut. Da fingen sie an, alle durcheinander Namen zu rufen. Mal der eine, mal der andere, warteten auf mein Einverständnis. Bach, Beethoven, Wagner, Brahms. Der ganze deutsche Ruhm. Bei jedem Namen schlugen sie mit den Schlagstöcken gegen ihre Stiefel und das Blut bildete um uns eine Lache. Nikos neben uns abgestochen, wie Schlachtvieh.
Und wenn du stirbst, wird niemand kommen, dich zu beweinen, mit schwarzen Tränen dich benetzen. Niemand wird kommen. Keine Liebkosung, kein Wort, kein Gebet. Du wirst allein sein und Nacht wird sein. Die Sterne erloschen, stumm auch die Erde.
Außerdem, als das staatliche Orchester im Herodes Atticus Theater Aufführung hatte, waren die drei Viertel der Zuschauer deutsche Soldaten, die sich diese klassischen Werke anhörten. Das war für uns natürlich immer ein großes Fragezeichen. Wie kam es dazu, dass diese Menschen, die Akropolis bewundert haben, die klassische Musik und die Schönheit bewunderten? Zu solchen Dingen bereit waren in der anderen Zeit. Wir hatten zum Beispiel zu Hause zwei deutsche Offiziere, die mit uns gegessen haben, mit uns aßen, mit meiner Familie. Die mit uns sangen, als wir das Wiegelied für meinen Bruder in der Familie sangen. Wir haben Tischtennis zusammengespielt. Kaum verließen sie unser Haus, wurden sie zu anderen Menschen. Abgesehen davon, ich glaube, dass ich zu den wenigen Menschen gehöre, die alle neun Sinfonien Note um Note von Beethoven analysiert habe, und zwar in meiner Verbannungszeit, Ende der 40er Jahre.
Und zwar ausgerechnet auf Makronisos.
Punkt 6 ertönten die Pfeifen. Aus den Zelten traten schattengleich die Häftlinge. Sie hasteten, als hätten sie schnell noch irgendwie Arbeit zu verrichten. Dann öffnete ein Wächter beide Tore und aus den getrennten, jeweils von hohem Stacheldraht eingezäunten Lagern kam eine lange Reihe Gefangener, die in den Händen Konservenbüchsen hielten. Sie gingen nach rechts, leerten die Büchsen ins Meer und hockten sich immer zu zehnt nebeneinander über entsprechende Löcher in der Erde, um ihre Notdurft zu verrichten. Vor jedem Loch standen die Männer Schlange. Als sie fertig waren, kehrten sie hinter die Umzäunung zurück, verschwanden kurz in den Zelten und traten wieder hinaus, um sich in Reih und Glied aufzustellen. Einige Offiziere kamen langsam von links den Hügel herunter, teilten sich in zwei Gruppen und nahmen den Morgenappell in beiden Lagern ab.
Während des Bürgerkrieges dient die Trockeninsel Makronissos nahe der attischen Küste als Umerziehungslager. Ein KZ von Griechen für Griechen. Das Foltern geht in eine neue Runde.
Die Gendarmen fielen über die langsamsten Häftlinge her. Die Spitzenstöcke bohrten sich tief ins Fleisch. Manche von ihnen wurden an der Wirbelsäule mit solcher Wucht getroffen, dass sie gelähmt liegen blieben. Wir im Wasser hatten zu wählen zwischen dem sicheren Ertrinken und der Prügel. Als ich nach einiger Zeit aus dem Meer stieg, erwartete mich eine Gruppe mit Knüppeln bewaffneter Gendarmen. Schläge auf den Schädel klingen, das erfuhr ich nun wie Kastagnetten. Während sie mich prügelten, fragten sie: »Wirst du unterschreiben, was?«
Makronissos, Januar, Februar, März 1949. Fast 5000 Gefangene werden zur Umerziehung in einer ins Meer führenden Schlucht versammelt. Dort eröffnet man das Feuer auf sie. Die Überlebenden werden aufgefordert, eine Gesinnungserklärung zu unterschreiben, das Eintrittsbillett in die Armee.
3 Stunden waren inzwischen vergangen. Langsam füllte sich die Schlucht mit bewegungslosen, blutüberströmten Körpern. Andere wurden zu den Tischen geschleppt, damit sie unterschrieben und dann abgeführt. Wir wurden weniger. Die Anzahl der Häscher blieb die gleiche. Ein Sicherheitspolizist kam auf mich zu, fett mit rötlichem Gesicht. »Was ist los mit dem Langen? Er spielt den Helden, was? Legt ihn hin!« Sie drückten meinen Rücken auf die Erde. Er sprang hoch und rammte seine Stiefel in meine Brust. Während er auf mir herumtanzte, begann ich Blut zu spucken. »Zum letzten Mal, pass auf, du wirst es bereuen.« »Was wird er tun?« fragte ich mich. Und ich dachte an meine Genitalien. »Er wird mich verstümmeln wie Nikos.« Der Dicke befahl: »Haltet ihn fest!« Sie wussten, was er machen wollte. Sie fragten: »Die Hand oder das Bein?« »Klar, das Bein. Wo findest du noch so ein langes, hä? So ein endloses?« Sie stürzten sich auf mich und hielten mich auf der Erde fest. Da packte Loris, so nannten wir den Würger, meinen rechten Fuß, erst die Ferse, umfasste dann die Wade, hob sie hoch und es krachte. Ich spürte den Schmerz und wurde bewusstlos.
Und ich werde stöhnen und schreien, herausschreien mein Verlangen, zu dir zu kommen, dich erfrischen, dich benetzen, dich einschließen in mein Herz und dich lieben. Doch weh mir, tonlos meine Stimme, Todeswunsch, tot auch ich.
Sie findet einer, der angefangen hat mit der Musik und dem sie, noch ehe er mit seinem Studium fertig ist, die Knochen gebrochen haben, zur Musik zurück? Geht das überhaupt? Und wenn ja, welche Art von Musik kommt dann dabei heraus?
1960 habe ich angefangen, öffentlich zu arbeiten. Im Dunkeln, in einer geistigen, kulturellen und politischen Nacht, die furchtbar war. Ich habe Konzerte gegeben, aber das war schwer, denn die Repression war noch blutig. Der Bürgerkrieg war erst 10 Jahre vorbei. Man versuchte, uns zu verjagen. Man bewarf uns mit Steinen. Wir wurden bedroht, überall, wo immer wir auftraten. Und trotzdem war ich schon damals der Wortführer einer Massenbewegung, einer der ersten nach dem Bürgerkrieg. Unsere Konzerte waren im hohen Maße politisch, auch wenn sie nicht an irgendeine Partei gebunden waren. Bis 1960 hatte ich in Paris gelebt, 6 Jahre lang. Man hatte mir ein Stipendium gegeben. Ich sollte klassische Musik studieren, um später die Leitung des Athener Sinfonieorchesters zu übernehmen. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. In Paris habe ich dann meine erste Sinfonie zu Ende geschrieben. Aber seit meiner Gefangenschaft in Makronissos wusste ich, dass ich als Komponist eine politische Aufgabe hatte. Ich musste meine kreative Kraft in den Freiheitskampf meines Volkes integrieren. Und dazu musste ich mich in Paris wissenschaftlich ausbilden, mein Handwerk lernen. Als ich nach Athen zurückkam, brachte ich die Vertonung des Epitaphios von Yannis Ritsos mit.
Μέραμα γιού μου μη σε ψες, μέραμα γιού σε χαρώ. Ανοίξηγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακό το γεγείο
Ich war überzeugt von der Richtigkeit dieser Arbeit, aber musste abwarten, wie die Resonanz beim Publikum ist. Die Leute reagierten überwältigend, als hätten sie schon ungeduldig darauf gewartet, endlich die Texte zu haben, die ihren Melodien ebenbürtig waren. Denn während unsere Lieder immer einen hohen Standard hatten, was die Musik betrifft, so waren die Texte immer dürftiger geworden, reduziert auf das Niveau billiger Liedchen. Es ist irreführend für den, der die Qualität unserer Dichtung kennt. Ich glaube, ich war der erste Musiker in Griechenland, der Musik und Dichtung miteinander verbunden hat. Epitaphios war der Beginn einer neuen Epoche in der Geschichte der griechischen Musik. Plötzlich wurde das Lied wieder zu einer Waffe, dank seines Textes, dessen literarisches Niveau, dessen Schönheit, Liebe und Zärtlichkeit gleichzeitig ein Appell waren an den Kampf für die Freiheit. Unsere Diktatoren haben das ziemlich schnell begriffen. Diese Lieder wurden sofort verboten. Sehr einfach. Es geht immer um das Thema der Freiheit in unserer Dichtung, unseren Märchen und Liedern. Meistens taucht dann die Figur der Mutter auf. Sie ist so etwas wie eine nationale Gestalt geworden, denn sie erlebt die Trauer unseres Landes am stärksten. Sie hat den Mann oder den Sohn verloren im Krieg um die Freiheit. So wird die Mutter in unserer Poesie fast zum Synonym der Freiheit.
An einem Tag im Mai gingst du fort. An einem Tag im Mai verlor ich dich, mein Kind. An einem Tag in diesem Frühling, den du so liebtest, kamst du an den Balkon, schautest dich um, dein Blick unzufrieden, nahmst in deine Augen das Licht der Welt, erzähltest mir mit deiner warmen Stimme so viele Dinge, mehr noch als Kieselsteine am Ufer des Meeres. Erzähltest mir, dass all diese schönen Dinge eines Tages Wahrheit werden. Und jetzt bist du ausgelöscht, verlöscht wie das Licht unseres Feuers.
Schreib, damit der Tag anbricht. Noch so ein Wort von Yannis Ritsos. Eines, das in der Tradition einer Idee in Griechenland steht, der Idee des rettenden Liedes. Musik verstanden als eingreifende Musik. Kunst verstanden als eine zeugnisablegende Kunst, als das Kunststück, das Negative als schon Überwundenes zu zeichnen. Nach der Erfahrung Makronisos für Theodorakis eigentlich nicht anders mehr vorstellbar. Das rettende Lied als das Gegengift, als die Arznei, die er sich und anderen verschrieben, die er unentwegt und unbeirrt verordnet hat.
Stets stand und steht auf der Packungsbeilage und nicht nur im Kleingedruckten Geist der Utopie. Darunter schreib, sing, damit der Tag anbricht. Weshalb es denn auch speziell diese Geschichte ist, die Mikis Theodorakis so gern erzählt.
Damals, nachdem der Peloponnesische Krieg beendet war, hatten die siegreichen, machtbesessenen Spartaner ihr Lager außerhalb Athens aufgeschlagen. In einem der Zelte waren alle Heerführer um den König von Sparta versammelt, das Ende von Athen zu beschließen. Einige wollten Athen niederbrennen und andere Athen vollkommen zerstören lassen, bis auf die Grundmauern der Tempel und aller anderen Gebäude. In genau diesem kritischen Augenblick sang ein Wachmann draußen vor dem Zelt. Ein Chorlied aus der Tragödie des Euripides. Im Zelt trat Stille ein. Als das Lied verklungen war, sagte der überragende, machtbesessene, siegreiche König von Sparta: Wie könnten wir eine Stadt dem Erdboden gleichmachen, die so großartige Dichter hervorbringt? So wurde Athen gerettet. Durch ein Lied.
Thank you.
Mikis Theodorakis. Ein Komponistenleben, das im Nur-Komponieren nicht aufgeht. So sehr ihn die Landsleute kennen als den Tondichter, als den, der die Poesie des Landes hat Klang werden lassen, so sehr kennen sie ihn als denjenigen, den die Politik mit der Stetigkeit einer Gravitationskraft auf die Erde zurückgeholt hat. Und es noch heute tut, da Mikis Theodorakis dabei ist, in sein 90. Lebensjahr einzutreten. Beides, die Politik wie die Kunst, hat ihn nicht losgelassen.
Mit dem Ergebnis, dass sich Theodorakis mit einer Mischung aus Verzweiflung und Inbrunst in all die Kämpfe gestürzt hat, die über fast ein ganzes Jahrhundert die Kämpfe eines, respektive seines Landes gewesen sind.
Als die Obristen 1967 die Militärdiktatur in Griechenland errichten, ist es Theodorakis, der als erster zum Widerstand aufruft, der sein Lied, seine Stimme, seine Kunst erneut in den Dienst der Freiheit stellt. Und wie könnte es anders sein, erneut verhaftet wird.
Den Zyklus Sonne und Freiheit schrieb ich während meiner Haftzeit zwischen August und Dezember 1967 im Gebäude der Sicherheitspolizei von Athen.
Bubulinas 18.
Während ich im Gefängnis saß, wissend, dass meine Musik verboten war, begann ich einen Dialog mit meinem Ich oder manchmal mit einem imaginären Gesprächspartner. Es war aber nicht nur die Enttäuschung über das abrupte Ende einer wunderbaren kulturellen Epoche in Griechenland durch die Junta, auch nicht die schrecklichen Bedingungen im Gebäude der Sicherheitspolizei, das durch die dort praktizierten Folterungen zu einem wahren Schlachthof geworden war. Das Schlimme war der nagende Zweifel, der mit der Zeit zur schlimmen Ahnung wurde, was die politische Zukunft Griechenlands betrifft. Es gibt keinen Ausweg aus dem Kreis, dem Feuerkreis, der Sonne und des Todes. Das Einzige, was mir blieb, war die Musik.
Sonne, die Erste, Athen, die Erste, Mikis, der Einmillionste. Ihm folgen Hunderttausende und abermals Hunderte und weitere Hunderttausend Unschuldige und immer so weiter bis ans Ende der Welt.
Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Wenn einem Land Hilfen aus dem Euro-Rettungsfonds ESM gewährt werden, muss die Stabilität der ganzen Eurozone in Gefahr sein. Im Fall Griechenland wurde
Athen, Sommer 2015. Die Sorge groß, guter Rat, teuer. Nicht wenige Kommentatoren erinnern in diesen Tagen und Wochen an die Spaltung des Landes nach dem Ende des Bürgerkrieges. Und Theodorakis? So lang hat sich der Citoyen, hat sich der Liebhaber eines freien Gemeinwesens verbissen in die Politik mit dem ganzen Gewicht seiner Person, bis es dazu gekommen ist, dass am Ende nicht mehr er, nicht mehr Theodorakis auf die Politik, sondern dass die Politik auf Theodorakis zugeht.
Ne, plan apo ti sinantisi tou Alexis Ipramedo Miki Theodorakis, na akousoume an iparchikos.
Alexis polemistis.
Breit dokumentiert das griechische Fernsehen den Besuch des frisch bestellten Ministerpräsidenten beim fast 90-Jährigen. Nach seinem ganzen Ablauf ist schnell klar, es geht hier im Kern um einen klassischen Antrittsbesuch. Die Mikrofone auf, die Kameras an. Politik trifft Kunst.
Das πιο σημαντικό πολεμοφόδιο που έχουμε είναι η πλατιά εθνική.
Das dramaturgische Vorbild. Der Meinungsaustausch zweier Regenten. Auch hier in Theodorakis Athener Wohnung sitzt man über Eck, startet mit Höflichkeiten. Tsipras, wie stets, mit seinem bekannten Lachen. Dann aber dies. Bald spricht allein der Tondichter.
Eine Regierung, so Theodorakis, die das Volk hinter sich hat, kann nicht stürzen. Die Einheit von Volk und Regierung, sie ist das höchste Gut. Ein Statement als Summe eines ganzen Lebens. Dem referendumverliebten Premier dürfte es aus dem Herzen gesprochen sein. Und was Theodorakis selber angeht, so ist er damit, zumal im Verlauf dieser exklusiv abgehaltenen Politikerberatung, an einem Punkt angelangt, der so etwas wie das ideale Gegenbild darstellt zu seinem eigenen, von Politik zerrissenen Leben.
Kunst, Poesie und Musik, eingeklemmt zwischen Gefängnis, Verbannung, Folter, Exil.
Was für den jungen Theodorakis, was für Mikis selbstredend noch weit weg war, in seiner Kindheit und Jugend, die ihrerseits bestimmt gewesen sind von den stetig wechselnden Arbeitsstellen des Vaters, einem treuen politischen Beamten der liberalen Venizelos-Regierung. Die Folge? Wurzeln schlagen, feste Freunde haben. Überhaupt sich anfreunden mit den lokalen Besonderheiten der Stadt, der Gegend, ihren Gewohnheiten, Gebräuchen, Gerüchen, ihren Klängen und Liedern. All dies findet nicht statt.
Die Veränderung, die einzige Konstante. Alles fließt. Panterei.
Die Welt zieht vorüber und wird bald wie ein Tsunami umso unvermittelter über diesem Mikis Theodorakis zusammenschlagen.
Bliebe die Frage, wodurch kommt es, was macht es, dass er dabei nicht untergeht?
Weil der Erzengel Michael unter dem Kopfkissen auf ihn aufpasst?
Weil er Glück hat?
Erstaunlich. So sehr die Geschichte dieses gewaltsamen 20. Jahrhunderts an diesem Mikis Theodorakis zerrt und gezerrt hat, ihn mehr als einmal unter sich begraben wollte, am Ende steht er wieder auf und schreibt seine Lieder. Es ist eine Leichtigkeit in und um diesen Mikis Michalis Theodorakis, von Anfang an. Wie in dieser Geschichte, wo ihm der Vater in der Umkleidekabine der Badeanstalt von Agostoli die Wundmale an seinem Körper zeigt, die Narben, die ein anderes Geschichtsblatt desselben 20. Jahrhunderts ihm beigebracht hat.
Und Mikis? Was geht vor in ihm, als er, wahrscheinlich etwas ungläubig, mit den Fingern über die Narben streicht am Körper seines Vaters?
Für eine Sekunde hat er einen bösen Gedanken. Dann freut er sich auf das Meer.
Im Sommer gingen wir zum Metellasplatz baden. Ich holte meinen Vater mittags von der Präfektur ab und wir nahmen immer dieselbe Kabine, die letzte rechts. Während wir uns auszogen, zeigte er mir zuerst die Wunde oben an der Brust und drehte sich dann um, um mir die Stelle hinten zu zeigen, aus der die Kugel wieder herausgeflogen war. Manchmal stellte ich mir die Frage, und wenn sie hinten rein ist und vorne wieder raus? Als würde er die bösen Gedanken erraten, erzählte er mir immer wieder die gleiche Geschichte. Plötzlich sehe ich den Türken direkt über meinem Kopf.
Es gibt ein Foto. Der junge Yorgos Theodorakis in der Uniform der freiwilligen kretischen Studenten vor dem Einsatz im Balkankrieg 1912 gegen türkische Truppen. Die Beine lässig übergeschlagen wie ein Dandy, der rechte Arm entspannt auf dem Oberschenkel. Die linke hält den Dolch. Noch so eine Schizophrenie.
Bevor ich ausweichen kann, fühle ich, wie die Kugel in meine Brust eindringt. Ich stürzte zu Boden und war wie tot. Zum Glück, denn die Türken erschossen die Verwundeten. Später kamen die unseren und schleppten mich auf einem Karren nach Prevesa. Dann liefen wir zum schmalen Steg. Mein Vater sprang immer mit seinem Hintern ins Wasser. Er hielt sich die Nase zu und, plumps, öffnete sich das Meer und schlug große Wellen. Damals wog er bestimmt über 100 Kilo. Den täglichen Unterricht in Heimatkunde verdauend,
sprang auch ich ins Wasser. Normal, mit dem Kopf zuerst. Ich schwamm neben ihm und fühlte mich leicht und glücklich.
Festgehalten habe ich mein Leben. Festgehalten auf meiner Wanderung durch gelbe Bäume, durch Regenfälle und schweigende Hänge, unter Decken aus Buchenblättern. Auf den Gipfeln kein einziges Feuer. Der Abend fällt. Festgehalten habe ich mein Leben. Festgehalten. Gesichter, die ich sehe, fragen mich nichts. Auch nicht die Frau, die nach vorn gebeugt ihr Kind stillt. Ich gehe die Berge hinauf, die Täler verdunkelt, verschneit die Ebene bis weit zum Horizont. Sie fragen nichts. Die Zeit gefangen in schweigenden Kirchen. Auch die Hände nicht, die sich öffnen und Anspruch erheben. Auch die Wege nicht. Festgehalten habe ich mein Leben und geflüstert in die unendliche Stille.
Thank you.
Schreib, damit der Tag anbricht. Ein Feature über den Menschen, Bürger und Komponisten Mikis Theodorakis von Georg Beck.